Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Befindet sich die Welt in einem neuen kalten Krieg? Einige Zeichen deuten jedenfalls darauf hin. So kündigte die deutsche Bundesregierung in diesem Monat an, dass die USA moderne Waffensysteme und Marschflugkörper in der Bundesrepublik installieren wollen. Russland reagierte prompt. Die Regierung in Moskau erklärte, man werde ebenfalls militärisch reagieren und auch die Produktion atomarer Mittelstreckenraketen in Auftrag geben. Über die neuesten Entwicklungen spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Dr. Stefan Luft von der Universität Bremen. Schönen guten Tag.
Guten Morgen, Herr Joppa.
Herr Luft, der vergangene NATO-Gipfel Mitte Juli in Washington, der hat weitreichende Konsequenzen für Deutschland. Am Rande der Veranstaltung, da haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Vertreter der US-Regierung eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Dabei geht es um US-Waffensysteme in Deutschland. Was wurde da im Detail beschlossen?
Es wurde beschlossen, dass ab 2026 weitreichende Raketen modernsten Typs, sogenannte Tomahawks und andere vergleichbare Waffen sowie teilweise noch in der Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen in Deutschland stationiert werden sollen. Dieser ursprüngliche Beschluss, dies im Rahmen einer Verbundstruktur der US-Armee zu realisieren, in diesem sogenannten Multi-Domain Task Force in Wiesbaden, ist allerdings schon vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gefasst worden und stellt insgesamt einen Meilenstein in der Aufrüstungsspirale, die wir gegenwärtig erleben, dar.
Von dem aktuellen Beschluss, da waren selbst Mitglieder der Regierungsparteien überrascht. Eine Absprache innerhalb der Bundesregierung scheint es nicht gegeben zu haben, geschweige denn eine Abstimmung dazu im Bundestag. Ist das eine gängige Praxis?
Es sind in den letzten Jahrzehnten immer wieder wichtige Entscheidungen von Regierungsseite getroffen worden, ohne den Bundestag zu einem Entschluss dazu zu bringen. Denken Sie an die Anwerbeabkommen Mitte der 1950er Jahre für die sogenannten ausländischen Arbeitnehmer, die man als Gastarbeiter damals bezeichnete. Da hat es keine Beteiligung des Deutschen Bundestages gegeben. Das, was jetzt hier sich vollzieht, ist ein quantitativer, aber auch ein qualitativer Sprung. Die angekündigten Waffensysteme werden eine deutlich größere Reichweite von bis zu 3000 Kilometer haben als die, die bereits in Europa stationiert sind. Damit können sie Ziele weit in Russland treffen, zum Beispiel in Moskau. Diese Systeme sind auch technisch weiterentwickelt. Sie haben verbesserte Fähigkeiten, sind deshalb schwerer abzufangen. Sie haben vor allem eine wesentlich geringere Vorwarnzeit. All das spricht dafür, dass es sich hier um einen hochbrisanten Schritt handelt und dass das ohne Debatte im Deutschen Bundestag und ohne größere Debatte in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist mehr als bemerkenswert, aber spricht für das Klima der Kriegsbegeisterung in diesem Land, zumindest unter den Eliten.
Spätestens ab 2026 sollen die US-Waffensysteme auf US-Militärstützpunkten in Deutschland installiert werden. Das erklärte Ziel ist ganz klar eine Abschreckung gegenüber Russland. Das Motto lautet also Raketen für den Frieden. Ist das Ihrer Meinung nach zielführend?
Das war ja auch die große Debatte Anfang der 1980er Jahre. Und damals, als es um die sogenannte Nachrüstung ging, hat man ja der Sowjetunion ein Angebot gemacht, hat gesagt, wir stationieren das. Wir sind aber auch bereit, mit euch Verhandlungen zu führen, um zu Abrüstungsschritten zu kommen. Diese Abrüstungsschritte sind dann unter Reagan und Gorbatschow erfolgt. Dieses Angebot ist ausgeblieben diesmal. Und natürlich wird Russland, das ist ja auch schon angekündigt worden, Gegenmaßnahmen ergreifen. Sie haben noch nicht gesagt, was sie tun werden, aber die Eskalationsspirale und insbesondere das Problem der Eskalationskontrolle, also zum Beispiel der Frage, kann ich rechtzeitig feststellen, wenn die Vorwarnzeiten sich auf wenige Minuten beschränken, kann ich rechtzeitig feststellen, fliegt da eine mit Atomwaffen bestückte Rakete auf unser Territorium oder eine konventionell bestückte Rakete. Das sind enorme Risiken, und dass diese Risiken nicht zu den öffentlichen Meinungskundgebungen, zum Beispiel durch die großen Demonstrationen in Bonn damals Anfang der 80er Jahre führen, ist schon erstaunlich. Es herrscht weitgehend Stille im Land.
Nun heißt es in Medien und Politik in Deutschland immer wieder, das russische Militär besitzt doch schon lange Marschflugkörper, die auch Ziele in Europa treffen können. Eine Reaktion und Nachrüstung des Westens ist da nur logisch. Wie ordnen Sie diese Argumentation ein?
Ich würde sagen, die NATO hat bereits jetzt ein sehr viel größeres Potenzial. 55% der globalen Rüstungsausgaben im Jahr 2023 entfallen auf die NATO. Das heißt also, Russland ist der NATO systematisch unterlegen. Und deshalb sind ja auch die Reden davon, dass Russland einen Angriff auf die NATO oder auf einzelne Mitgliedstaaten unternehmen werde, aus meiner Sicht abwegig, weil Russland überhaupt nicht die Ausstattung hat, auch wenn es jetzt zu einer verstärkten Rüstungsproduktion kommt. Aber sie haben nicht im Ansatz die Kapazitäten, um mit der NATO zu konkurrieren. Im Ergebnis verschärft sich dramatisch das Sicherheitsszenario für Europa im Allgemeinen und für Deutschland als Drehscheibe der westlichen Koordination der Militärkräfte im Ukraine-Krieg dramatisch.
Nun wurde das aktuelle Abkommen zwischen Deutschland und der US-Regierung von Präsident Joe Biden geschlossen, während eine Präsidentin Kamala Harris den Kurs wahrscheinlich weiterführen dürfte. Wofür steht da Donald Trump? Könnte er die geplante Stationierung auch wieder rückgängig machen?
Das ist nicht ausgeschlossen. Das steht ja zu erwarten, dass er die Kräfte der USA in Richtung China orientieren wird, vor allem in erster Linie. Und dieser Konflikt zu den Konflikten gehört, die er möglichst rasch beenden will. Ich halte das auch für glaubhaft, und insofern kann es durchaus sein, dass auch diese Ankündigung, ab 2026 diese neu entwickelten Raketensysteme zu stationieren, wieder zurückgenommen wird. Insgesamt ist die Entwicklung, dass die Initiative immer bei den USA bleibt, dass die Europäer selber offensichtlich nicht in der Lage sind, eigene Initiativen auch zur Beendigung des Krieges, zur Wahrung auch der eigenen Interessen zu entwickeln, das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Wir haben ja gesehen, dass die Initiative des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán im Gegenteil sogar noch aus der EU heraus massiv sanktioniert und torpediert worden ist. Man ist nicht froh gewesen, dass immerhin mal ein Regierungschef eines Mitgliedstaates mal die Initiative ergreift, wenn schon die ganzen sogenannten Außenpolitiker auf europäischer Ebene die Hände in den Schoß legen. Das ist schon sehr bedauerlich.
Abschließend, Herr Luft, viele Menschen in Deutschland sind aufgrund der Entwicklung und auch der Militarisierung tief besorgt. Die Kriegsgefahr ist wieder zurück in vielen Köpfen. Wie sieht Ihrer Meinung nach eine Lösung dieser angespannten Lage aus?
Von Europa scheint jedenfalls keine Initiative auszugehen. Das Personal, einmal Frau von der Leyen selbst, aber auch, dass sie um sich herum gescharrt hat, verspricht keine Initiativen. Dass von Deutschland Initiativen ausgehen, ist ebenfalls nicht in Sicht. Wir haben eine sehr, sehr große Koalition, die an diesem Krieg nahezu verbissen festhält, und wir haben ein gesellschaftliches Klima, das bis in die Kirchen und die Gewerkschaften hinein diesen Krieg für gerechtfertigt und für weiterhin führbar hält. Und insofern fokussiert es sich tatsächlich auf die USA, die bisher die wesentliche Rolle beim Führen dieses Krieges gespielt haben. Die Frage wird sein, ob Donald Trump die nächsten Monate überlebt. Die Frage wird sein, wird er dann tatsächlich gewählt? Und wenn er dann gewählt sein sollte, dann ist meines Erachtens in der Tat damit zu rechnen, dass sich die USA aus der Ukraine zurückziehen werden. Wenn dann die Europäer meinen, sie müssten diese Lücke, die die USA hinterlassen, selbst schließen und dann selbst da reingehen, dann Gnade uns Gott.
Sagt der Politikwissenschaftler Dr. Stefan Luft von der Universität Bremen. Herr Luft, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Herzlichen Dank.